BR Heimat lesen.
Die Fahnenweihe. Vorbereitung. Versprechen macht halten. Deswegen will ich jetzt erzählen, wie der Kragelfinger Rauchclub seine Fahnenweihe abgehalten hat. Und zwar schön der Reihe nach. Also, eines Tages sagt der Postbote zum Bademeister Lippel: Du, beim Postamt hinten liegt schon seit 3 Tagen Kisten für dich umeinander. Du sollst das holen lassen, hat der Expediter gesagt. Kisten? Fragt der Lippel und legt den Finger an die Nase. Ich hab da keine medizinischen Instrumente nebstellt. Yes, also nein, sagt er, das ist am Enker unser Fahn. Da muss ich aber gleich über zum Hofbauer, dass er einspannt. Und eine Viertelstunde später sauste ein Wagerl mit dem Lippel und dem Hofbauern zum Dorf hinaus, dass die Stein geflogen und alle Hund rebellisch worden sind. Da muss einer schwer krank sein, weil der Bader gar so ausgerost, sagt die alte Binderin, welche das Fuhrwerk sah, und bekam ein recht großes Mitleid. Die zwei aber fuhren wie der leibhaftige Satan zum Postamt die Hugelfing und konnten es kaum erwarten, dass ihnen die Kiste ausgeliefert wurde. Endlich kam sie und auf dem Deckel stand Fahnenfabrik in Bonn am Rhein. Hurra Dax, Box bei der Hax, Hammer Show, schrie der Hofbauer. Weißt was, Baderwaschl? Die fahren der mal gleich raus und fahren damit ins Heft, dass mir das gleich sehen. Na, Hofbauer, erwiderte spinngiftig der Lippel, das gibt's nicht. Solange ich der Vorstand bin, lasse ich einen solchen im Frevel nicht zu. Wenn die Fahn zum ersten Mal öffentlich enthüllt wird, muss der Präsentiermarsch her und der Fahner Junker mit einer Schärpen und weißen Handschuhe. Das kommt nicht vor, dass an unser Ehrenbanner ein jeder sein Bratzen hinwischt. Übrigens gib ich dir noch lang keinen Baderwaschl ab, dass das weißt. Gehe, nur nicht so gach, ich hab dich nicht beleidigen wollen, Lippel. Aber mit der Fahne, da kannst recht haben. Lass mir's in der Kiste drin, deswegen können wir da aufrippeln. Ich hol einen Schneider, Toni, der muss mitfahren und seine Ziehharmonika spielen. So geschah es. Auf dem Bocke saß der Toni und spielte ohne Aussetzer den Tölzer Schützenmarsch und neben ihm pfiff und schnalzte der Hofbauer. Als sie beim Oberwirt ankamen, versammelte sich baldigst der Rauchclub und es wurde im Vereinszimmer die Kiste geöffnet. Ein allgemeines Ah ertönte, als die himmelblaue Fahne sichtbar wurde. Sie war sehr schön und, wie am darauf folgenden Samstag das Distriktsblatt meldete, von blendendem Glanze, geschmackvoller Symbolik und kunstreichster Ausführung. In dem blauen Felde kreuzten sich in Goldgestick 2 Pfeifen, über denselben schwebte ein purpurroter Tabaksbeutel. Von Eichenlaub umrankt zeigte sich oben die Inschrift »Rauchclub Kragelfing« und unten »Eintracht wohnt in unserer Mitte«. Zur Erhöhung der Pracht war in jeder Ecke ein silberner Stern mit Strahlen angebracht. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, wurde eine Generalversammlung abgehalten. In gehobener Stimmung schritt man zunächst zur Wahl des Fahnenjunkers. Sämtliche Stimmen, auch seine eigene, erhielt der Hofbauer-Nazi, welcher Umstand jedoch, wie ich hier gleich erwähnen will, beinahe das Fest verzögert hätte. Als sich nämlich der Nazi auf Befehl des Ausschusses weiße Handschuhe kaufen sollte, begegnete er den größten Schwierigkeiten, da alle Handschuhhändler in der Hauptstadt erklärten, eine solche Nummer existiere leider noch nicht. Zum Glück für den Rauchclub und unser Nazi sprang im letzten Augenblicke der Hugelfinger Sattlermeister ein und sagte, er wolle die Geschichte probieren und die Handbekleidung aus Rindsleder verfertigen. Wie alles in der Welt sein Gutes hat, so zeigte sich auch späterhin die vermeintliche Kalamität als sehr vorteilhaft. Die gröbliche Beschaffenheit seiner Handschuhe war dem Nazi von großem Nutzen, wie wir später sehen werden. Doch, um wieder auf die Generalversammlung zu kommen, nach dem Fahnenjunker wurden die Ehrenjungfrauen gewählt und sodann das Festkomitee, welches sofort seine Beratung begann. Ich bedauere lebhaft, dass ich nicht alle Vorschläge und Debatten mitteilen kann, aber es würde zu viel und ich muss auch mein Papier sparen. Ich will nur berichten, dass sich eine große Redeschlacht entspann über die Frage, in welchem Wirtshause der Festakt stattfinden sollte. Und da man auf dem Lande das falsche Zartgefühl nicht so häufig findet, darf es niemanden verwundern, dass sich die Wirte selbst lebhaft an der Streitfrage beteiligten. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn nicht unser Freund, der Hofbauer, wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen hätte. Jeder Wirt, sagte er, zahlt Steuern und möchte was verdienen. Warum soll denn nachher grad einer einen Profit machen? Da gab's nix wie lauter Verdrießlichkeiten und das ganze Jahr darf man anzwidert werden. Also machen wir die Sache kurz und gingen zu einem jeden. Ein Vorabend holt man beim Unterbräu am Frühschoppen und das Mal beim Oberwirt und auf den Nachmittag holt man am Ball beim Lampelwirt. Da kommt auch jeder zu seiner Sache. Damit war diese schwierige Frage gelöst. Alles andere gab sich verhältnismäßig leicht. Die Fahnenweihe wurde angesetzt auf Sonntag über 14 Tage, damit jeder Zeit zur Vorbereitung hatte. Und sie wurde gut genützt. Die Mannerleute kamen jeden Abend im Wirtshause zusammen, um zu beraten. Die jungen Burschen standen oft haufenweise beisammen, um sich heimlich zu besprechen, oder sie musterten daheim ihren Vorrat an Haselnussstecken und ergänzten ihn nach Bedarf. Mit den Mädeln war es ganz aus. Die Frauenzimmer haben bekanntlich alle miteinander eine Geheimsprache und können lachen, kein Mensch weiß warum. Wenn sie sich aber auf etwas freuen, haben sie völlig ein schieches Getue. Beim Beten fangen sie mittendrin das Kichern an, und wenn dann die Bäuerin schaffen will, hält die ein oder andere ihr Trumm Hand vor dem Mund und schluckt und gurgelt so lang, bis die ganze Herd hinausbrüllt und die Andacht gestört ist. Beim Essen rennen sie einander mit den Ellenbogen an oder patschen die Löffel in die Suppe und redest dann eine wegen ihrer Unart an, dann bleibt ihr vor lauter Lachen ein halbes Pfund Knödel im Hals stecken und musst froh sein, wenn sie nicht gleich gar erstickt. Kurzum, es weiß jeder, wie es die Frauenzimmer machen. Und wenn ich sage, dass die 14 Tage in Kreigelfing waren, wie sonst die Woche vor der Kirchweih, dann langt es schon. Doch das muss ich den Mädels zur Ehre sagen, dass keine so dramhappert war wie der Bader. Der Mensch war wie ausgewechselt, seitdem er als Festredner gewählt war. Wenn er im Wirtshause saß, schaute er stundenlang in ein Eck und bewegte die Lippen, als wenn er Brevier beten müsst. Anreden hatte niemand dürfen, und wenn er abends spazieren ging, hat er sich die einsamsten Wege ausgesucht. Der Schäfer Hansl hat ihn in einer Sandgrube gesehen, wie er ganz fürchtig mit den Armen herumschlegelte und bald starrt, bald recht laut an die Wand hinredete. Mein Freund der Förster erzählte mir, und dann ist es gewiss wahr, dass ihm 3 Tage vor dem Feste eine spaßige Geschichte mit dem Bader untergekommen sei. Wie ich zu unserem Herrn Medizinalrat in den Laden komme, sagte er, sitzt schon der Hirsbauer da und lasst sich seine polizeiwidrige Fassade abkratzen. Der Lippel hat ihn bei der Nase, rasiert ihn aber nicht, sondern schaut in die Höhe, als wenn er auf der Decken ganz was Besonderes beobachten müsst. Der Hirsbauer, die ganze Visage voller Seifen, glotzt noch dümmer wie sonst und schirgelt bald aufs Rasiermesser, bald auf die Decken. Endlich wird's ihm doch zu dumm und er brummt, fang einmal an, Bader. Der Lippel fährt zusammen, als wenn er aufwachen tät, und fängt langsam das Kratzen an. Er ist aber noch nicht mit der Heften fertig, spinnt er schon wieder. Diesmal schaut er grad aus und zirkt die Stirn zusammen wie der Napoleon in der Schlacht. Ein Hirsbauern hat er alleweil nur bei der Nase. Auf einmal schreit er, blicken wir hinauf, wo unser Banner rauscht. Und dabei reißt er einen Hirsbauern seinen Vorsprung in Tee und teilt mit dem Rasiermesser wieder auf die Weißdecken. Auslassen, auslassen, jammert der Hirsbauer, traut sich aber nicht rühren, von wegen dem Rasiermesser. Mir freut die Gaudi, und weil ich außerdem dem Scheichen Spitzbuben die Angst gönn, sage ich, was hast denn für ein Geschrei, Hirsbauer? Siehst nicht, dass der Herr Medizinalrat bloß zu deiner Unterhaltung deklamiert? In dem besinnt sich der Lippel wieder und rasiert weiter. Wie er im Grat an der Gurgel herumkitzelt, fangt er wieder an. Hochgeehrte Festversammlung, es ist ein herzerhebendes, es ist ein schönes Fest, das uns vereint. Und dabei zirkt er jetzt den Hirsbauern, der vor lauter Angst schwitzt, ein bisschen grad aus. Blicket auf die stolze Trophäe, die ich halte. Jesus, na, winselt der Hirsbauer, lass mir ein bisschen auslippel, ich bitte gar schön, ich muss niessen. Und wie der Medizinalrat wirklich loslässt, springt er auf, schmeißt den Stuhl um und hinaus beim Tempel. Oder Waschel, tropft der Damischer, hat er noch geschrien. Und schee war's, wie sein Gesicht halbert rasiert und halbert voller Seifen war. Was hat denn der Mensch? Fragt der Lippel und schaut mich ganz verwundert an. Ja, sag ich, der wird sich halt auf 2-mal rasieren lassen wollen, damit's nicht so viel kostet. Ich warte, bis das Fest vorbei ist, sonst könnten sie am Ende jetzt eine ganze Rede halten und ich hätte am Sonntag keinen Spaß mehr. Damit bin ich gegangen. Und ich sag bloß, wenn die Fahnenweihe nicht bald ist, nachher hat's was mit dem Bader und auch mit dem Hofbauer. In dem sein Haus ist jetzt alle da Kirchweih. Der Alt übt sie auf einen Club und zwei Veteraner reden ein. Der Jung lernt's Fahnerschwinger und probiert seine neue Handschuhe. Gestern hat er den Zeislerlenz ein Schellen damit gegeben, dass er 3 Zehen verloren hat. Aber bloß aus Spaß. Der Förster hat voll aufrecht gehabt. Die Aufregung ist in Kragelfing jeden Tag größer geworden. Und auch ihr, liebe Leser, werdet froh sein, wenn die Vorbereitung aufhört und das Fest anfängt. Ich auch. Das Fest.
Seppel, tu nur ein Händ voll im Pöller rein und setz Kapsel auf. Hast du's? So, und jetzt beiß auf den Bederlauf. Wann er seinen Hut in den Tee schmeißt, dann geht's los.
Hammer's.
Vierte.
Pum, pum, pum.
Im nämlichen Augenblick, wo droben auf der Kragelfinger Höhe der Gemeindediener und Kanonier seine Pflicht tut, kommandiert herunten im Dorf der Herr Kapellmeister:
Ganzes Bataillon, vorwärts, Marsch! Und Schinderata, Schinderata, geht der Taribel an.
Das ist aber nicht wie in der Stadt, wo aus jedem Fenster ein verschlafenes Gesicht herausschaut und wieder verschwindet, wenn die Musik vorbeimarschiert ist. Da stehen schon die meisten Leute unter der Haustür und warten bloß auf das Mitgehen. Wenn wirklich einer noch im Bett liegt, dann geht es heraus wie beim Feuerlärm. Waschen gibt's heute nicht in dem Fall, und die nächsten 50 Schritt hat er die anderen schon eingeholt. Also lustig durchs Dorf, beim Lampelwirt vorbei, wo gerade eine Sau ihren letzten Schrei tut, und hinauf zum Oberwirt, dann wieder hin zurück und so weiter, bis der C-Trompete erklärt, jetzt sei ihm die Herumlauferei zu dumm und er tät nimmer mit. So bricht der große Festtag in Kragelfing an. Allgemach wird es 7 Uhr. Beim Gemeindehaus hat sich bereits das Komitee versammelt und wartet auf die einheimischen und auswärtigen Vereine. Der Hofbauer ist in helllichter Verzweiflung, weil er überall notwendig wäre und sich doch nicht in 3 Teile auseinanderreißen kann.
Wenn ich nur wissert, wie ich das machen soll, Lippel, sagt er. Beim Lampelwirt warten die Veteranen auf mich und beim Unterwirt Feuerwehr. Veteraner muss ich kommandieren, sonst käme es daher wie der Herzschof. Bei der Feuerwehr bin ich hier gar noch notwendiger, dem was täten die ohne Spritzenkommandant. Und wenn ich nicht da bin, wer begrüßt nachher den Verein? Du kannst bloß die Rede, die wo du auswendig gelernt hast, und die liegt dir im Morgen wie ein dreipfündiger Knädel. Das kann gut werden.
Aber der Herr Medizinalrat schenkt ihm kein Obacht. Er schaut mit ein paar gläsernen Augen bloß alleweil auf die Kirchenuhr, und mit jedem Ruckerl, den der Zeiger macht, wird's ihm schlechter.
Jetzt ist schon Simi, sagt er für sich hin. Um 7:30 kommen die Auswärtigen. In einer Stunde muss ich mein Red halten. Auwe, auwe, ich wollt, ich liege daheim im Bett.
Erst nicht, fängt sein böses Gewissen der Hofbauer wieder an. Meinst vielleicht, wenn's der Gesicht machst, wie der verbrennte Wanzen, nachher trauen sie die Verein nicht her. Was hast du gesagt?
Ich wollt, wir hätten kein Fahren, sagt der Lippel.
So? Wer hat denn nachher die ärgsten Sprüche runtergehaut? Vom Ehrenbanner und Fahnerjunker und Bratzenhiewischen.
Weißt was? Ich geh jetzt zu meinen Veteranen. Von mir aus kannst du sie empfangen, wie du magst. Vierte.
Und damit geht das dreifache Festkomitee, der Hofbauer vom Gemeindehaus weg zum Lampelwirt, wo die Herren Kameraden bereits einen Eimer Bier und etliche Kränze Stockwürsch beiseite geschafft haben.
Ah, der Herr Fürstand, auch schon da. Hast du Zeit vor lauter Pfeifelfein?
Mit solchen Fragen wird er empfangen, aber das bringt ihn nicht aus der Ruhe.
Mir scheint, sagt er, ich heb alleweil nur früher genug zu die Wirstheit. Was anders habt's mir auch nimmer überlassen. Wer jetzt stellt, sing auf das man keine Zeit verdrung. Antröten!
Stillstanden!
Rechts um! Vorwärts! Marsch!
Der Polenseppel schlagt einen Wirbel und dann geht es Schritt und Tritt zum Gemeindehaus. Wie der Zug dort ankommt, schreit der Hofbauer wieder:
Bataillon! Halt! Front!
Und dann geht er ernsthaft auf den Bader zu, legt 2 Finger an den Hut und sagt:
Zur Stelle!
So, meint der Lippel, bist wieder da.
Ja, das ist gescheit. Feuerwehr wird auch gleich da sein.
Aber der Hofbauer rührt sich nicht und hat immer noch die Finger an der Hutkrempe.
Du musst den Verein begrüßen, pispert er.
Ja, so,
Gut, meine Herren, es freut mich, dass Sie da sind. Die anderen werden auch nicht mehr lang aussehen. Eine schöne Begrüßung, brummt der Hofbauer. Aber es erbarmt ihn über den armen Bader und er tut, als sei alles in Ordnung. Deswegen winkt er dem Kapellmeister, der den Präsentiermarsch aufblasen lässt. Drei Chargierte, der Fahnenjunker und zwei Begleiter treten vor und nehmen bei dem Bader Aufstellung. Die anderen Herren Kameraden dürfen nach dem Kommando »Rührt euch« Schmalzler schnupfen und einen Diskurs anfangen. Gleich darauf kommt die Feuerwehr, ausgerüstet, als wenn es brennen tät, bloß dass sie die Spritzen daheim gelassen haben. Diesmal übernimmt der Hofbauer die Begrüßung und es klappt besser. Die Zeremonie ist noch nicht ganz fertig, da laufen schon die Schulbuben daher und schreien »Tugelfinger kämmer, Zeidelhachinger kämmer«. Beim Schulhaus herum zeigen sich die Fahnen, schmetternde Musik ertönt. Der Hofbauer setzt sich in Positur.
Achtung, präsentiert's Gewehr. Halt, Stillstand, rot.
Ein Mordspektakel, Präsentiermarsch, Kommando. Einer brüllt lauter wie der andere. Bloß der Bader ist mäuselstill und macht ein Gesicht, als tät man ihm am ganzen Leib Schröpfköpf setzen. Ich will es kurz machen und berichte nur, wer alles gekommen ist. Also, zuerst die Hugelfinger-Veteranen, hernach die Zeidelfinger-Veteranen, dann die Zeidelhachinger Feuerwehr, die Hintermochinger Feuerwehr, der Gesellenverein von Krassling, die Bachinger, Feichtelhauser, Simmertshofer, Grublinger, Roglinger Feuerwehren, die Watschenbacher, Bradelhauser, Obermoorer-Veteranen, die Zimmerstutzenschützen von Glaching, Lackehofen und Wutzling und zuletzt der Aloysiusverein von Winzing. 17 Vereine mit 22 Fahnen, denn mehrere haben eine alte und eine neue gehabt. Nach dem Festprogramm musste jetzt ein Zug arrangiert werden zum Lampelwirt, wo der Festplatz hergerichtet war und die feierliche Übergabe der Fahne durch die Ehrenjungfrauen erfolgen sollte. Das ist aber leichter gesagt als getan. Denn bis 500 Mannerleute in Ordnung stehen und jeder Verein einen Platz hat, der ihm passt, nicht zu weit vorn und nicht zu weit hinten, geht es lang her. Endlich war alles so weit, dass es losgehen konnte. An der Spitze marschierten die Ehrenjungfrauen. Dann kam der Rauchclub hinterdrein, der neu gewonnene Kartell- oder Bruderverein, die Zimmerstutzenschützen von Wutzling, die anderen folgten in wohlbedachter Ordnung. Dreimal ging es um Kragelfing herum, dann hielt der Zug beim Lampelwirt. Auf dem Podium stellten sich die Ehrenjungfrauen in ihren frisch gewaschenen weißen Kleidern auf. Ihre Anführerin, die Hofbauernzenzel, hielt das Band, welches die Frau Badermeisterin für die neue Fahne gestiftet hatte. So war alles bereit und der feierliche Akt konnte beginnen. Unter der Haustür des Lampelwirtes erschien der Nazi mit dem verhüllten Banner. Seine riesigen Hände krampften sich um den Schaft, seine Blicke wären nach vorne gerichtet und er ging unter den Klängen des Musianmarsches auf das Podium so ängstlich zu, als trüge er einen ebenvollen Teller Suppe und dürfe kein Tröpferl verschütten. Weil er den Antritt nicht sah, kam er in Stolpern und fiel gestreckter längs auf das Podium hinauf. Zum Glück passierte der Fahne nichts. Es war so Ärger und Schand genug für den Nazi, wie die dummen Leute lachten und schrien. Er putzte sich die Knie ab und merkte sich in der Geschwindigkeit ein paar Hugelfinger, die am lautesten taten. Allmählich wurde es wieder still und man wartete darauf, was jetzt kommen würde. Und lang kam gar nichts. Die am nächsten beim Podium standen, konnten sehen, wie der Hofbauer den Lippel am Ärmel zog und in ihn hineinredete. Hier und da verstand man auch ein paar Brocken.
»Lippe, du kommst droh, mach das Daffi kimmst.«
»Ich komm nicht.«
»Du musst.«
»Na, sag zu die Leute, ich bin krank geworden oder mir hat's Dreht verschlagen. Mir ist alles gleich.«
»Das geht nicht. Da schau zu deiner Frau um, die wart auch schon auf die.«
»Was meinst denn, was die sagen dat?«
»Hofbauer, geht's nicht gar anders.«
»Na, sag ich, du musst dein Red halten.
In Gottes Namen.«
Und mit einem tiefen Seufzer, der bis zu hinterst aus dem Magen herauskommt, steigt der Bader auf das Podium. Das Aussehen ist so, als müsste er seinem besten Freund die Leichenred halten und könnt nicht anfangen vor lauter Wehmut und Trübsal.
»Hochansehnliche Festversammlung, in dem, wo wir uns heute versammelt haben, gesammelt haben, indem wir ein Fest feiern. Es ist ein seltenes Fest, es ist ein erhabenes Fest, es ist ein großes Fest. Es ist ein Fest und eine erhabene Trophäe, die, wo wir in Händen halten. Blicket hinauf, wo unser Rausch dem Banner folgt, wo unser Banner, wo der Rausch, jetzt kann ich nimmer. Sternelement, Kreuz, Birnbaum und Holerstaudern, ist das zuwider. Jetzt steht das Häuferl Elend da droben auf dem Podium und schnappt nach Luft wie ein geangelter Karpfen. Sonst hat er jeden Abend auf der Vierbank eine solche Bradelgoschen, dass man meint, er könnte alle Politiker niederreden, wann er bloß möchte. Und jetzt blamiert er ganz Kragelfing und bringt nicht einmal die Bamperlred fertig. Was bloß die Auswärtigen daheim erzählen werden. Aber Gottlob, da steht schon der Helfer in der Not bei ihm, der Hofbauer.
Hochgeehrte Festversammlung, schreit er, liebe Gäste und Kameraden. Unserem Herrn Fürstand ist ein Malheur passiert. Er hat mir gestern schon gesagt, dass er ein fettes Schwein erwischt hat. Und jetzt hat er Fieber gekriegt. Aber das macht nix. Die Hauptsache ist die Meinigung und das, was er sagen hat wollen. Und drum der Rauchclub soll leben. Vielfalt, hoch, hoch, hoch.
Das soll dem Hofbauer ins Wachsel druckt werden, dass er die Geschichte noch so herausgerissen hat. Das soll ihm schon keiner vergessen. Indes hat das Fest doch nach dem Programm weitergehen können. Der Nazi enthüllt die Fahnen, die Zenzel hängt das neue Band hin und halt dann die Fahnen so lang, bis die Leixenbauer Nandl ihren Vers hergesagt hat. Noch gleichet euer kleiner Kreis dem leicht bewegten schwachen Reis, doch wird er wachsen immer dar und größer werden Jahr für Jahr, wenn ihr, wie jetzt in Einigkeit, nun pfleget die Geselligkeit. Drum, dass ihr immer tut desgleichen, des sei die neue Fahn ein Zeichen, weil Freundschaft steht auf dem Panür, drum lebt der Rauchclub für und für.
Gemacht hat das Gedicht der Herr Hilfslehrer, und ich behaupte, dass es schön war. Auch muss ich sagen, dass die Nadel ihre Sache brav machte. Sie legte jedes Mal den Ton auf die letzte Silbe, damit man hören könnte, dass sich die Versel auch reimen. Und mit der Hand fuhr sie so schön auf und ab, als tät sie gsot schreien. Den Zuhörern hat es gut gefallen. Und jedenfalls wäre der Eindruck noch besser gewesen, wenn nicht viele Leute auf dem Bader Obach gegeben hätten, der seit einer Viertelstunde alleweil Leibschneiden markierte, damit jeder an seine Krankheit glauben möchte. Mit der Nandl ihrem Gedicht war der Festtag beim Lampelwirt gar. Der Zug stellte sich wieder auf, nachdem der Nazi die Fahne von den Ehrenjungfrauen zurückbekommen hatte, und man marschierte lustig zur Kirche hinunter. Ich denk aber, wir gehen nicht mit, weil doch noch mehreres zu beschreiben ist, und schauen lieber zum Oberwirt hinauf, wo für den Frühschoppen und das Mahl schon alles hergerichtet ist. Der Saal ist bald betrachtet. Er schaut so farbenprächtig aus, wie ein Karussell auf der Oktoberfestwiesen. Lauter rote und blaue Tüchel hängen an der Wand, und zwischen zwei Fenstern ist allemal ein Spiegel. Die Fenster sind gut zugeschlossen, dass der Sommerluft nicht herein und der Fliegenschwarm nicht hinaus kann. Es ist deswegen schon jetzt recht angenehm warm in dem Tanzsaal. In fünf langen Reihen stehen die Tische, alle sauber gedeckt, was einen freundlichen Anblick gewährt. In der Küche erfahren wir bei der Frau Wirtin, die einen brennroten Kopf aufhat und mit sehr vernehmlicher Stimme ihre Trabanten kommandiert, was es heute für gute Sachen gibt. Zum Frühschoppen. Lingerl mit Knödel, hernach Bratwurst und Stockwurst. Zum Mahl Leberknödel, Gansjung, Rindfleisch, Gäns und Enten, hernach Schweiners und Kälberns und zum Draufsetzen Schmalznudeln mit Sauerkraut.
»Moines, dass das Menü gelangt?« fragte die Frau Wirtin. Da hört man schon um das Eck herum einen schmetternden Marschblasen.
Das ruft in der Kuchel eine schreckhafte Aufregung hervor.
»Zenzel, Gredel, Nandl, d'Wirst ei du. Moni, wo steckst denn? Den großen Hofert her. D'Wirst umrieren, Teller herrichten. Ratschbum, Jesus Marei, jetzt lass das Weibspult einen Arm voll Teller fallen. Ja, glaubst du, ich hab's gestohlen?«
Das Wasser zischt auf dem Herd. Dampfwolken steigen aus den Kesseln auf, Teller klirren, Befehle ertönen und dazu blasen jetzt ohrenzerreißend die ersten Musiker schon im Hausgang. Immer neue Scharen drucken herein, und in kurzer Zeit ist der Saal gesteckt voll.
Die Kellnerinnen laufen hin und her, stellen da einen riesigen Hafern voll Lüngerl hin, dort einen Schanzkorb voll Knödel, bringen im Geschwindschritt die gefüllten Krügel und Gläser, hören da auf eine Frage, geben dort eine Antwort. Kurz, eine Viertelstunde lang ist alles in Aufregung und Bewegung, bis jene Ruhe eintritt, die bezeugt, dass Gottlob jeder Gast sein Sach hat und die nur von dem behaglichen Schlürfen und Löffelklappern unterbrochen wird. In diese Idylle hinein blast auf einmal der C-Trompeter das bekannte Signal. Und es erhebt sich am mittleren Tisch die lange Gestalt des Hofbauern, welcher die erste von seinen vorhabenden drei Reden losschießen will.
Meine Herren, liebwerte Festgenossen, wir kommen von einer erhebenden Feier und die zündenden Worte unseres Fürstandes, des Herrn Lippel, sind noch in unserer Erinnerung.
Murmeln und Gelächter.
Aber indem unser Fest so schön geworden ist, müssen wir nachdenken, wer schuld daran ist. Das sind die Vereine, die wo mitgewirkt haben, das sind die Gäste, die wo gekommen sind. Bravo! Liebe Vereinsbrüder, das ist ein schönes Zeichen von Brüderlichkeit, indem das von weit die Leute gekommen sind. Und das dürfen wir nicht vergessen, indem sie so große Opfer gebracht haben und heute noch bringen werden.
Bravo!
Die Fahnenweihe ist wie eine Kindstauf, wo die Hauptsache der Göt, der Pate ist. Unsere Göden, das sind die Gäste. Und wir müssen ihnen versprechen, dass wir brave Godeln sein wollen.
Jawohl.
Und dass wir überall hinkommen wollen, wo sie ein Fest feiern und uns durch gar nichts abhalten lassen, indem, dass auch wir brüderlich sind. Liebe Vereinsbrüder, die Göden sollen leben hoch, hoch, hoch. Mit gedämpfter Stimme, hoch!
Eine gute Rede ist mehr wert als 10 Musikstück. Sie macht mit einem Schlag eine freundliche Stimmung und jeder wird lustig, wenn er sieht, dass das Richtige gesagt worden ist. Freilich meinen dann viele, sie müssen noch ein bisschen was dazu tun, damit ja nichts mehr fehlt und deswegen kriegt überall, in Kragelfing so gut wie anderswo, eine gute Rede so viele Junge. Wenn die Festgäste jedes Mal mit Essen aufgehört hätten, sobald der C-Trompeter verkündigte, dass wieder einem die Red Not sei, dann wären alle Schüsseln kalt geworden. Sie passten nicht mehr auf und säbelten ruhig weiter, und so ist wohl manches richtige Wort vor Teller, Klappern und Messerklirren überhört worden. Nach dem Hofbauern stand der Vorstand der Wutzlinger Schützen auf und feierte den jungen Verein. Hernach kam der Feuerwehrkommandant von Seidel-Haching mit einem Hoch auf die Veteranenvereine. Der Leubel von Watschenbach ließ dafür die Feuerwehr leben. Und so ging es weiter, bis alle 17 Vereine wenigstens einmal zum Wort gekommen waren. Dazwischen wurde auf das Trinken nicht vergessen. Und als das Mahl seinem Ende zuging, war die Stimmung schon recht gehoben. Bald stand dort und da einer von seinem Platz auf, um am benachbarten Tisch einen Besuch zu machen und Bescheid zu trinken. Alte Freunde rückten näher zusammen und begannen einen wichtigen Diskurs über das heurige Jahr und den miserabligen Wachstum. Und an den Tischen, wo die Jungen saßen, probierte schon hier und da einer seine Singstimme. Die Temperatur war gut warm geworden und an der Decke erstickten die Fliegen langsam im Zigarrenrauch. Der letzte Gang war vorbei. Die meisten hatten schon von dem Bradl nichts mehr gegessen, sondern ihr Teil säuberlich mit ein bisserl Soße und Salat eingewickelt für Weib und Kind. Jetzt hieß es aufbrechen zum Lampelwirt, wo mit Gartenfest und Ball das Fest seinen Abschluss finden sollte. Die Jungen waren rasch verschwunden, mit Ausnahme der Fahnenträger, die sich jetzt über ihre bevorzugte Stellung ärgerten, weil sie nicht so schnell zu den Mädeln kommen konnten und langsam mit ihren Fahnen nachgehen mussten. Die Älteren blieben noch ein wenig beim Oberwirt sitzen. Besonders der Bader konnte sich nicht entschließen, das Lokal zu verlassen. Es grauste ihm ein bisserl vor seiner besseren Hälfte wegen der Festrede. Und um sich möglichst gut für daheim vorzubereiten, erklärte er jetzt seinen Tischnachbarn Art und Ursache seines Leidens.
»Also«, sagt er, »ich steige aufs Podium und wenn ich mit dem rechten Fuß nachtritt, spüre ich so eine spassige, wie muss ich gleich sagen, so eine, es versteht's mich schon.«
»Jawohl«, sagte der Hofbauer,
Also, ich denk mir, auwe Lippe, da hat's was. Und richtig, wie ich das Maul aufmach, ist mir grad, als wenn man einer mit einem glühenden Eisenstangel im Mund reinstechert und trara drin ein paar Mal um. Ah, oh, es hat mein ganz Geisteskraft dazugehört, dass ich überhaupt hab reden können. Ein anderer war umgefallen. Ah, das ist eine merkwürdige Geschichte, sagt der Läumel von Winzing. Aber jetzt ist er wieder besser. Nur wie man es nimmt, meint der Lippel, man muss halt eine Energie haben. Aber das Schweinene, wo dir die Beschwerden gemacht hat, fällt jetzt der Hofbauer ein. Das hast du ziemlich gut zudeckt. Drei paar Stockwürste und vor jedem Gang ein halbes Pfund hat die wieder aufgerichtet. Geh, schreit jetzt der Lippel, geh, Hofbauer, du meinst, du bist jetzt der Großober, weil du dein alte Veteranerred aufgewärmt hast. So ein Red kann keiner mit dem größten Leib schneien halten. Da wird höchstens die anderen Leute krank. Aber mein Red. Wir wollen den Disputat, der immer heftiger wurde, verlassen und auch schon langsam durch das Dorf zum Lampelwirt hinuntergehen. Die Fröhlichkeit im Garten bleibt nicht lange aus, denn die Mannerleute haben schon vom Mahl her angerauchte Köpfe und die Weiberleute sind leicht zufrieden, wenn sie auch einmal beim Bier sitzen dürfen. Aus dem oberen Stockwerk des Wirtshauses rauscht die Tanzmusik. Also ist auch die Lustigkeit auch schon im Gang. Sie entwickelt sich jetzt unten und oben gleichmäßig weiter. Herunten wird die Unterhaltung mit jeder Viertelstunde lauter. Die Einigkeit in den Meinungen schwindet und alte Feindseligkeiten werden aufgefrischt im Bierdusel. »Meinst du, ich weiß nicht, dass du im Auswärts Marsch verrückt hast?« fängt einer an. »Aber morgen, lass ich die Völkischweiner kommen, da wird sie deine Schlechtigkeit ausweisen.« »Was hab ich? Jawohl, hast es. Und in den Rohren hast du eingegackert, aber jetzt komm ich dir advikatisch.« Seid's doch Stadtleid, zum Streien seid's doch nicht da heut, mahnt ein Vernünftiger ab und bewirkt für diesmal Ruhe. Aber schon hört man unfreundliche Laute von einem anderen Tisch her.
Was bin ich? Was hast du gesagt? Ein schlechter Mensch bin ich. Psst, Staat, muss ich spät.
Noch hat sie Macht über die Gemüter und verkehrt den aufflammenden Zorn in Heiterkeit. Die männlichen Zuhörer begleiten mit Fingerschnackeln und pfeifen den lustigen Marsch. Besonders der Läubel von Hugelfing ist völlig ein Virtuos in der Kunst, denn er bringt auch die tiefen Töne fertig, indem er das Maul zuspitzt wie einen Schweinsrüssel und mit der Hand draufschlagt. Wer das Landleben nicht kennt, hätte jetzt meinen können, der Friede sei endgültig hergestellt, denn die Lustigkeit dauerte jetzt an und kam schon in das zweite Stadium, das Singen nämlich. In Gruppen zu drei oder vier tut sich an jedem Tisch eine Sängergemeinschaft zusammen. Einer schaut dem anderen unverwandt auf den Mund, bis ein hoher Ton heraus muss. Dann drückt jeder die Augen zu und schreit so laut, als er kann. Von links und rechts, aus jedem Eck heraus johlt die Sängerschar, unaufhörlich und mit einem Eifer, als tät jeder ein Spielhonorar dafür kriegen. Der alte Pfundmeier von Hugelfing ist ganz glückselig, weil ihn die anderen an seinem Tisch vorsingen lassen. Und einmal über das andermal sagt er,
oh, weil ich noch 30 heute war, da hab ich gesungen wie ein Zeisel. Aber das geht heute noch. Passt auf, jetzt singen wir das Lied vom Jägersmann. Es wollt ein Jägerlein jagen, drei Viertelstunden vor Tag. Wohl in dem grünen Wald, ja, ja, wohl in dem grünen Wald.
Das Lied hat 16 Strophen und braucht eine gute Stimme, denn bei dem Ja muss der Pfundmeier schreien, dass ihm die Augen nass werden. Aber er hat recht, es geht noch, und er singt den Schluss so laut wie den Anfang.
Kein Kränzige darfst du tragen auf deinem goldenen Haar. Ein Weißhäublein musst du jetzt haben, wie andere Jägersfrauen. Ja, ja, wie andere Jägersfrauen.
Bravo, bravo, Pfundmeier, setzt du uns drauf?
Der Leberknädel und der Fastenknädel haben sie miteinander strungen. Da hat der Leberknädel am Fastenknädel über den Tisch abgeschlungen. Bitte gar schön, bitte gar schön, zeig mir den Weg an der Mui ei. Kost nicht irgi, kost nicht feige, wart nur mitten am Bach ei.
Bravo, hui, der Pfundmeier soll leben.
Wie an dem Tisch, so geht es an allen anderen zu. Immer lauter wird der Gesang und immer schneller werden die Maßkrüge leer.
Wer sich auskennt, der weiß, dass die Luft jetzt mit Zündstoff geschwängert ist. Und nicht umsonst geht der Wirt jetzt im Garten herum und gibt auf den kleinsten Streit scharf Obacht. Zwei Metzgerburschen stehen an der Vierschenke mit aufgekrempelten Ärmeln und warten auf den Befehl, dass sie einen hinauswerfen müssen. Da winkt der Wirt: »Halt, Leube, was gibt's da? Kraft wird nix!« Der Leubel und sein Nachbar, der Reischelbauer, liegen sich aber schon in den Haaren und jeder zieht aus Leibeskräften den Gegner bei der Stirnlocke hin und her.
»Auseinander, sag ich! Schwestl, du sassi!«
In einem Augenblick liegt der Leubel unter dem Tisch und der Reischel wird aus dem Garten hinausgekugelt wie ein Bierbanzen. Aber schon spektakelt es wieder, ein paar Schritt weiter daneben.
»Du Haderlump, du stuhlst deine Sache und ich muss mir's verderren. Du bekäst ja deines Nächsten gut.« »Sag's nur mal«, schreit der Ander.
Diesmal macht die Kellnerin Frieden. Sie haut mit dem Abwischhadern in den Tisch hinein, dass jeder von den zwei Streithanseln einen spanischen Nebel in das Gesicht bekommt und nimmt ihnen resolut das Bier weg. Die Nachbarn legen sich dazwischen und so gelingt es nochmal, die Ruhe herzustellen. Auf das offene Pulverfass ist Wasser geschüttet. Der Wirt traut dem Landfrieden nicht mehr und geht an den Tisch, wo die Vorstandschaft und das Komitee sitzen.
»Hofbauer«, sagt er, »es müsst was tun, sonst hab ich in einer halben Stunde keinen ganzen Stuhl mehr. Am Tanzboden hab ich schon 5 rausschmeißen lassen und herunten fangen sie auch schon an. Schaut's noch hin, da stehen ja schon enkere Burschen bei der Haustür beieinander. Das bedeutet nichts Gutes.« »Halt«, sagt der Bader, »das werden wir gleich haben. Das mach ich. Ich halt der Red.« »Das gibt's nicht«, fällt seine Frau ein. »Du haltst gar nichts als wie dein Maul. Meinst, ich mag nur mehr so dastehen wie heute Vormittag?«
»Eine solchen Sprach verbiete mir. Was fällt denn dir ein? Vorstand bin ich und punktum.«
»Oho!«
»Frau Lippel, lassen Sie ihm seine Red halten«, interveniert der Hofbauer. »Vielleicht gibt's eine Gaudi. Das war das beste Mittel.« Die Gattin lässt sich endlich herbei und ein paar Minuten später steht der Herr Lippel in seiner ganzen Größe auf dem Stuhl und wartet darauf, dass sich der Lärm legt. Nach vielen Bemühungen gelingt es den Musikern und den Komiteemitgliedern, die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Redner zu lenken.
»Meine Herren«, beginnt dieser, »hochansehnliche Festversammlung. Indem ich umherblicke und indem ich den heutigen Tag anschaue, kommt es mir traurig vor, dass ein solches Fest aufhören muss. Aber alles hat ein End und dieses muss ich jetzt bereiten. Aber bevor wir allmählich auseinandergehen, schauen wir noch einmal zurück auf die Freuden, die wir gehabt haben. Und wir fragen uns zuerst, warum wir ein solches Fest und eine solche Freude gehabt haben. Nur deswegen, weil wir uns alle lieb haben, weil Friede und Eintracht unter uns wohnen.«
Die letzten Worte verklingen in einem gräulichen Lärm, der sich vom Tanzboden her erhebt. Fensterscheiben klirren, die Mädel stoßen gellende Schreie aus und über die Stiege herunter poltert und rumpelt unter wütenden Rufen ein dicht gedrängter Haufen. Kaum sind die Vordersten im Garten angelangt, ertönt schon das verhängnisvolle Patschen und Klatschen, das jeder Eingeborene kennt. Vergeblich stürzt sich der Wirt mit seiner Hilfsschar unter sie. Der Haufen wird immer größer, der Knäuel immer dichter. Der uralte Sass zwischen den Hugelfingern und den Kragelfingern ist zum Ausbruch gekommen. Und die Zeidelfinger benützten die günstige Gelegenheit, um an den Ansiedlern von Lackelhofen ihre Wut auszulassen. Und so auch die anderen. Im Nu ist der Garten in einen Kampfplatz verwandelt. Durch Pfeifen und Zurufen finden sich die Dorfschaften zusammen. Und nun beginnt eine homerische Schlacht. Wütende Schnaufen, Stampfen, Schreien, Tischfüße knacksen, Köpfe krachen, da und dort fliegen klirrend die Scherben von Krügen und Tellern. Im dichtesten Haufen ficht die streitbare Jugend. Weiter abseits steht das ehrwürdige, aber doch kampfbegierige Alter und entsendet mit sicherer Hand die Wurfgeschosse. Der Hofbauer Nazi hat seine Aufgabe erkannt. Er ergreift die Fahne mit der Linken und stürzt sich in das Gewühl. Seine ledernen Handschuhe erweisen sich als ebenso tauglich zur Parade wie zum Hieb. Das flatternde Panier weist den Kragelfingern den Weg zur Ehre, und so wogt der Kampf hin und wieder. Allmählich jedoch ermatten die Kräfte. Immer mehr Kämpfer verlassen das Blachfeld, um an den Brunnen und in den Teichen des Dorfes die brennenden Wunden auszuwaschen. Jetzt gelingt es dem Wirt und der Gendarmerie durchzudringen und die Völker zu trennen. Aber wie sieht der Festplatz in der Abenddämmerung aus? Kein Tisch steht mehr auf seinen Füßen, kein Stuhl kann sich mehr gerade halten. Fetzen von Kleidungsstücken liegen auf dem Boden neben Hüten und ehemaligen Halstüchern. In den Bierlachen liegen die Scherben der Maßkrüge. Und da, wo der Kampf am heftigsten war, wo der Kies am stärksten aufgewühlt ist, liegt der zerbrochene Schaft und die zerstückelte Fahne des Rauchclubs Kragefing. Das Sterben. Es ist ein recht heißer Julitag. Die Sonne brennt auf das weite Moos herunter, dass man die Luft wie über einem offenen Feuer zittern sieht. Das kleine Häusel des Steffelbauern schaut in dem flirrenden Dunst noch unansehnlicher aus, und wer das braune Strohdach betrachtet, der könnte meinen, es sei gerade von der Sonne geröstet worden und werde beim Zusehen dunkler. Die zwei Birnbäume vor dem Haus stehen so müde da, als möchten sie am liebsten einnicken bei der schwülen Hitze und dem eintönigen Summen der Fliegen. Sonst ist nichts Lebendiges um das Haus, was ihnen die Zeit vertreiben könnte, denn es ist alles auf das Feld hinaus zum Einbringen. Oder doch nicht alles. Im Austragstübel ist der alte Steffel und wartet auf das Sterben, und seine Bäuerin, die Urschel, leistet ihm Gesellschaft. Gestern noch gegen den Abend zu, hat der Doktor vorgesprochen und beim Gehen hat er gesagt, er wollte die Medizin herausschicken. »Braucht's nicht«, hat der Steffel gemeint, »ich weiß schon, es geht dahin.« »No, no, Vater«, hat ihn der Doktor trösten wollen, »so schnell stirbt keiner, du musst dich am Leben verzagen.« Aber der Steffel ist hartnäckig geblieben. »Ich käme schon aus«, sagt er, »das song's bloß zu an jeden. Ich spür's selber, morgen geht's auf die Letzt.« Hernach haben die Weibsleut um den Pfarrer geschickt, der ist gekommen und hat ihm die Sterbsakramente gereicht. Seitdem liegt der Steffel ruhig da und schaut zu der niederen Weißdecken hinauf. Die Urschel sitzt am Fußende vom Bett und liest in dem großen schwarzen Gebetbuche die Bitten für einen Sterbenden. Wie sie die Lippen bewegt und die Worte in sich hineinmurmelt, ist es das einzige Geräusch im Zimmer. Sonst ist es so feierlich still wie vor dem Häusel. Ein paar Sonnenstrahlen stehlen sich zwischen den Vorhängen zum Fenster herein und spielen über die blau geblümte Bettdecke nach den gefalteten Händen des Steffel hin, als wollten sie ihm noch einen schönen Gruß bringen von draußen, wo sie so oft mit ihm beisammen waren im Winter und Sommer. Und es mag sein, dass es der Sterbende auch so versteht, denn er streicht mit den Händen über die Stelle, wo der goldgelbe Schein auf dem Bett liegt. Sind alleweil gute Kameraden gewesen, er und die Sonne, und hat ihn allemal gefreut, wenn sie auch noch so heruntergebrannt hat. Sie hat ihm oft geholfen, das Heu einbringen, und hat ihm das Korn gereift und den Weizen. Ob es Trenten wohl auch so ist, dass sie einen rechtschaffenen Wachstum haben und Arbeit für ein paar starke Hände? Wenn es dem Pfarrer nachgeht, nicht. Der hat ihm erzählt, dass droben die Engel den ganzen Tag Harfen spielen und Halleluja singen. Er hat es gut gemeint, aber dem Steffel war das kein rechter Trost. Vielleicht weiß es der Pfarrer nicht ganz genau, oder vielleicht machen sie bei den Bauernleuten eine Ausnahme. Allzu lang hält sich der Steffel nicht auf bei den überirdischen Dingen. Er schaut wieder zur Decke hinauf und die Sonnenstrahlen zittern von der Bettdecke weg auf das Kopftüchel der alten Urschel und auf das große schwarze Gebetbuch. Mit einem Mal bricht der Kranke das Schweigen und indem er den Kopf herumdreht, sagt er, »Bäuerin, s'mal halt's beim Unterwirt.« »Ja«, sagt die Urschel und hört das Beten auf, »mir werden's beim Unterwirt halten.« Und das, wo die Leichentrager a jeder seine zwei Maß Bier kriegt, Bäuerin, nicht, dass hinter drei schlecht gerett wird. »Ich will's acht haben«, sagt die Urschel. »Beim Eisern kein Vergessen von der Freundschaft, dass er richtige Leich wird«, fährt der Steffel fort, und wie er sieht, dass seine alte Bäuerin recht ernsthaft auf seine letzten Wünsche hört, kriegt er die tröstliche Überzeugung, dass seine letzte Sache auf der Welt mit Anstand und Ordnung abgemacht werden wird und dass nichts fehlen wird, was einem ehrengeachteten Manne zukommt. So viele Leute auch hinter seinem Sarge hergehen werden, es ist keiner darunter, der was Schlechtes von ihm behaupten kann. Er ist keinem was schuldig geblieben und jeder, der an seiner Grabstätte vorbei in die Kirche gehen wird, muss ihm das Weihwasser geben. Und wie er sich das alles überlegt, sieht er sein ganzes Leben vor sich, als würde es vor ihm aufgeführt und er wäre Zuschauer. Arbeit und Lustbarkeit wechseln miteinander ab, aber dies Erste kommt öfter an die Reihe. Fröhlichkeit und Sorgen, Jungsein und Altwerden und zwischenhinein immer wieder das Trachten und Mühen für das Heimatl. Der Steffel merkt gar nicht, was für eine lange Reise seine Gedanken machen, aber die Urschel merkt es und sie zündet die Kerzen an, welche über dem Kopfende des Bettes auf dem Tische stehen. Die kleinen Lichter brennen farblos knisternd in die Höhe und mit einem Mal ist der Steffel am Ende seiner Reise angekommen. Vor die Bilder schiebt sich eine große dunkle Wand und die Urschel betet jetzt laut das Vaterunser für die hingeschiedenen Seelen im Fegfeuer. Draußen ist es Abend geworden. Die zwei Birnbäume sind aus ihrem bleiernen Schlafe aufgewacht und schauen in dem leichten Luftzuge zusammen. Ihre Schatten strecken sich über den Hausanger und die Wiesen hinauf zu dem Wege, auf dem jetzt der hochgehäufte Erntewagen herunterkommt.